Herzlich willkommen bei Wir müssen reden, dein Podcast für agile Organisationsentwicklung. Hier geht's um Agilität, Führung in komplexen Umgebungen, Teamdynamiken und vieles mehr. Schön, dass du auch diese Woche eingeschaltet hast und los geht's. Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Mein Gast zählt laut dem Manager-Magazin zu den einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Sie absolvierte zunächst eine Bankenlehre bei der Bayerischen Vereinsbank und studierte anschließend Betriebswirtschaftslehre an der LMU München mit den Schwerpunkten Bankenwirtschaft und Systemforschung. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin leitete sie ein Forschungsprojekt zur Digitalisierung von Märkten und promovierte 96 zum Thema Börsenautomatisierung. Ihre berufliche Laufbahn begann bei der Bayerischen Landesbank und der Unternehmensberatung Dr. Seebauer und Partner, bevor sie 98 stellvertretende Geschäftsführerin der Börse München wurde. Von 2000 bis 2012 war sie dann dort als Geschäftsführerin und Vorstand tätig. Von 2012 bis Mitte 24 leitete sie als geschäftsführendes Vorstandsmitglied das Deutsche Aktieninstitut in Frankfurt. Nun engagiert sie sich in zahlreichen Aufsichtsrat- und Beratungsgremien bedeutender Unternehmen und Institutionen, wie zum Beispiel von Covestro, MTU und TÜV Süd. Weitere Mandate hält sie im Beirat der Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaft und als Vorstandsmitglied von UNICEF Deutschland sowie im geschäftsführenden Präsidium des Wirtschaftsbeirats Bayern. Mein Gast wurde mehrfach für ihre Verdienste ausgezeichnet, unter anderem mit der Finanzmedaille des Bayerischen Finanzministeriums und dem Bayerischen Verdienstorden. Außerdem ist sie Autorin mehrerer Bücher, unter anderem von Börse für Dummies oder Alles Money oder was. Herzlich willkommen und vielen Dank für deine Zeit, Dr. Christine Bortenlänger.
Hallo David, hallo Martin.
Hallo, hallo.
Ein beeindruckender Lebenslauf soweit und unsere ganz normale Einstiegsfrage ist, wir haben uns ja beim Alumni-Treffen des Instituts für Philosophie und Leadership kennengelernt und da hast du erzählt, dass du dich jetzt so langsam aus dem operativen Tagesgeschäft ein wenig rausziehen möchtest und jetzt hauptsächlich als Beirat tätig bist. Womit beschäftigst du dich denn jetzt aktuell?
Also es ist ein etwas flexiblerer Tag als früher, aber immer noch mit vielen Themen befasst, die das also zum aktuellen Tagesgeschehen. Heute sollen ja die Minister benannt werden seitens der Union für die neue Bundesregierung. Und es beschäftigt mich schon sehr, wie sich die neue Bundesregierung aufstellt, ob die richtigen Themen dabei sind, dass die Wirtschaft wieder stärker wird in Deutschland. Das ist ja schon sehr, macht mir viel Sorgen, dass die Wachstumsprognose jetzt nochmal nach unten korrigiert wurde. Und das betrifft mich sowohl in meinen Aufsichtsratsmandaten, zwar ein bisschen unterschiedlich von den Themen, aber es betrifft alle Aufsichtsratsmandate und betrifft auch einige Beiräte, weil letztlich auch bei UNICEF ist zum Beispiel die Spendenbereitschaft höher, wenn es den Leuten gut geht. Also so dieses, wie geht's Deutschland, wie geht's Europa und was macht die Politik, das beschäftigt mich eigentlich täglich. Natürlich auch, wie geht's der Welt, ja.
Ja, in deiner Rolle bist du ja wahrscheinlich auch, also mindestens mal nicht nur Managerin, aber zur Hälfte dann auch Politikerin gewesen. Ne? Das lässt sich dann auf so einer Ebene gar nicht anders oder nicht vermeiden.
Genau, es war in all meinen Rollen immer meine Aufgabe, auch den Kontakt zur Politik zu pflegen und beim Deutschen Aktieninstitut natürlich besonders. Das ist ja der Verband der börsennotierten Unternehmen und die Hauptaufgabe war, da den Dialog zwischen Wirtschaft und Politik zu fördern, nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa.
Ja, jetzt hast du das Thema schon angesprochen, deswegen steige ich jetzt da gerade mal mit ein. Mich würde mal interessieren, wie du die aktuelle geopolitische Lage ein wenig einordnest, auch wenn ich da jetzt kein Experte bin, aber ne, Deutschland macht jetzt nochmal 1 Billion neue Schulden. Der Dollar ist aktuell auch nicht gerade auf seinem besten Hoch. Und um da auch nochmal kurz ein bisschen auszuholen, kennst du diese Big Cycle-Theorie von Ray Dalio?
Nein, die kenne ich nicht, aber wenn ihr mir da ein bisschen was dazu erzählt, freue ich mich, weil ich bin immer neugierig darauf, auch
also neue ganz Themen kennenzulernen. Ganz grob zusammengefasst sagt er, dass wenn man sich die Historie anguckt, oder er hat eben als Investor gelernt, dass man innerhalb eines Lebens meistens nur einmal so eine Phase mitbekommt und deswegen ist es schwierig, daraus zu lernen. Und er hat sich jetzt eben mit der Historie beschäftigt und hat gesagt, dass es so die großen Zyklen der Weltmächte gibt, die so ungefähr 200 bis 250 Jahre dauert. Und das kann man eben gut nachvollziehen bei dem Dutch Empire, was so von 1550 bis 1750 ging, dann das British Empire von 1750 bis 1930, 1940 mit kurzen Machtversuchen der Deutschen und jetzt seit 1940, 1930 die USA. Und seine These ist ganz klar, dass jetzt USA langsam von China abgelöst wird. Kann noch 20, 30 Jahre dauern, aber er ist da recht zuversichtlich, dass der US-Dollar eventuell sogar als Reservewährung verschwinden wird.
Also solche Prognosen sind natürlich schwierig, aber vielleicht erstmal zum ersten Teil der Frage und danke nochmal für die Erläuterung. Also geopolitisch bin ich tatsächlich in großer Sorge und wenn ich mir überlege, es gibt so eine Geschichte in meinem Leben, ich bin so im Jahr 2000, da habe ich damals in München Haidhausen gewohnt und es war ein wunderschöner Sommer und wir haben viele Feste in unserem Innenhof mit allen möglichen Nachbarn oder Feste, Abendessen gefeiert, jeder hat immer was mitgebracht und es war wirklich ein wunderbarer Sommer und Deutschland schien so unglaublich im Aufbruch, ja. Viele Unternehmen wurden gegründet, sind an die Börse gegangen. Es schien so, dass wir eben weg von so einer, ja, vielleicht sag's mal, Beamtenmentalität, alles sehr korrekt, hin zu so einer Gründernation werden. Und da saß jemand neben mir, der hat für Siemens Zukunftsforschung gemacht und hat also sehr out of the box gedacht. Und der hat zu mir gesagt, an einem wirklich Traumabend in München, Christine, das müssen wir genießen, weil es wird uns nie wieder so gut gehen wie heute. Und dann saß ich da erstmal so, mein Jahr 2000 ist jetzt auch 25 Jahre her. Das heißt, ich war auch in so einem Alter, wo man dachte, ja, es kommt jetzt so ganz viel Wunderbares und ich kann dabei sein und ich kann es mitgestalten. Und in der Zeit war ich auch im Vorstand der Börse in München. Und es hat sich eben auch gezeigt, dass es unterschiedliche Marktplätze für Kapital geben wird. Das heißt, dass auch wirklich viele Unternehmen sich gut finanzieren können. Und daraus ist ja immer dann auch so der Zirkel, wenn viele Unternehmen innovativ sind, sich gut finanzieren können, entstehen neue Arbeitsplätze, am Ende entstehen aus neuen Arbeitsplätzen Steuereinnahmen. Und einfach so diese Gründermentalität schien mir auch für unsere Kinder irgendwie eine tolle Perspektive. Und es ist also wirklich traurig, wie er zumindest bis heute, jetzt 25 Jahre, ist ja auch ein gewisser Zeitabschnitt, eine Generation ungefähr, wie er eigentlich recht behalten hat, wenn man sich überlegt, die Dotcom-Blase ist geplatzt, wir hatten die Finanzkrise, wir hatten jetzt die Pandemie, wir haben Kriege so nah bei uns da und auch auf der Welt so tragisch, mit denen man damals so nicht gerechnet hat. Eigentlich hat man damals auch gedacht, Demokratien würden sich durchsetzen und all die Dinge beschäftigen mich. Und was ich immer schon gesagt habe, wenn Menschen so gedacht haben, es geht immer nur so nach oben und geht immer nur so weiter, dann habe ich eben schon mal gesagt, ja, man darf nicht vergessen, es gab Zeiten, da war China die Weltmacht und es ist einfach nicht Gesetz. Oder es gab das Römische Reich und da zu deiner Theorie, David, es gab also wirklich mächtige Nationen, mächtige Regionen, die heute eben nicht mehr diese Macht haben. Und insofern glaube ich, dass es natürlich ist, dass es der Wunsch vom Menschen ist, Einfluss zu nehmen, zu wachsen, auch Wohlstand, dass es einem gut geht. Und insofern kann man sich sicher nicht auf dem ausruhen, was man erreicht hat. Und man muss immer damit rechnen, dass andere Regionen auch diesen Machtanspruch, diesen Wohlstandsanspruch haben. Und also insofern kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es auf jeden Fall nicht gegeben ist, dass die USA oder auch man auch Europa ist ja, hat ja eine gewisse Gravitas, ja, dass das einfach gesetzt ist, sondern dass man wirklich darauf aufpassen muss und alles dafür tun muss. Und insofern halte ich schon verschiedene Entwicklungen aktuell, das habe ich sehr lang gesprochen, aber halte ich wirklich für sehr kritisch. Ja.
Mhm. Diese Theorie von Ray Dalio beruht ja quasi auf der Beobachtung der Vergangenheit. Ne? Das heißt also, ich sehe jetzt das Dutch Empire, ich sehe, wie die mit Währung umgegangen sind, ich sehe, was passiert ist, wenn die angefangen haben, Geld zu drucken. Ja? Und ich der verleitet es ab auf die aktuelle Situation. Das Einzige, wo ich immer Zweifel habe an dieser Theorie, ist, dass es was anderes gibt als in der Vergangenheit, nämlich die starke Vernetzung. Also die Vernetzung ist heute brutalst im Vergleich zu damals. Ne? Und in vernetzten Systemen neigen Sozialsysteme immer zu Aufschaukelungseffekten. Ja. Und das haben wir, denke ich mal, da auch. Und das ist das Einzige, wo ich sage, da passt es nicht. Und wir können diese Schaukeleffekte in beide Richtungen sehen. Ne? Also beschrieben in diesem schönen Sommermärchen-Story, wo man dann sagt, hey, wir werden eine Startup-Nation, bis zu dem, und korrigiere mich, wenn du was anderes beobachtest, aber ich beobachte ganz viel aktuell so Effizienzdenken. Ja? Also back to Taylor, ja, am besten, ja. Also ganz starkes Effizienzdenken mit, okay, wir müssen effizienter werden, ja. Und vergessen dabei Effektivität und Durchfluss und alles, was wir schon rausgekriegt haben früher mal, ne. Also, das ist so meine Beobachtung, die ich gerade mache. Wie geht's dir damit?
Also wichtig ist deine Unterscheidung, die ja viele nicht machen, zwischen Effizienz und Effektivität. Das ist mir ganz grundsätzlich wichtig. Ich weiß es nicht. Ich sehe nicht zurück zu Taylor. Ich sehe eher, also was glaube ich ein großes Risiko für alles ist, ist diese allgemeine Verunsicherung, die man wirklich auf der ganzen Welt sieht. Und ein Teil der Menschen, und dazu führt ja Verunsicherung, Angst, verharrt, ne, möchte, dass sich nichts mehr ändert, will an dem festhalten. Und ich glaube, dieses Sprichwort, so damit es so bleibt, wie es ist, muss es anders werden. Ich das jetzt mal frei zitiert. Ja. Ich bin immer schon ein Mensch gewesen. Ich fand immer schon Veränderung spannend, schon als Kind. Ich habe immer das Andere, das Neue gesucht, das Unbekannte gesucht und bin in meinem Leben sehr, sehr gut damit gefahren. Und habe immer auch versucht, als Führungskraft Menschen mitzunehmen in dieser Neugierde, in dieser Begeisterung, etwas auszuprobieren, und habe da immer sehr viel Freiräume gelassen. Und ich kenne auch, und das würde ich auch, sagen wir mal, in eurer Generation sehen, dieser Wunsch nach Verantwortung übernehmen, Freiraum bekommen. Und ich glaube eben, es funktioniert überhaupt nicht. Ich habe nie angestrebt, alles zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist der Fehler. Und wenn man jetzt auf die ganze Welt schaut, gibt es aber natürlich auch diese Tendenzen von Menschen, etwas zu kontrollieren, etwas zu dominieren. Da glaube ich aber, dass diese Entwicklung in keinen so einen großen Zyklus eintreten kann, sondern dass sie scheitern werden über kurz oder lang. Und da ist meines Erachtens gerade die Vernetzung auch ein Grund dafür, dass es nicht funktionieren kann. Die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, es ist ja, also heute, das ist im Übrigen auch, weil David, du mich vorher gefragt hast, mit was beschäftige ich mich. Ich habe jetzt, einfach weil ich halt auch keine Mitarbeiter mehr führe, ich habe mehr Freiheit, Freizeit, bessere Planbarkeit auch meines Tages. Und ich lese einfach sehr viel. Und manchmal frage ich mich, ob ich nicht zu viel lese, weil du kriegst so viele Informationen. Ja. Und also ich bin jetzt teilweise über Ostern, habe ich einfach mal alle möglichen Zeitungsnewsletter weggeklickt und habe nicht mehr den aktuellsten Stand dessen, was Trump gerade in den USA bekannt gegeben hat, wieder gelesen, wo man sich dann denkt, oh Gott, wenn das kommt, dann passiert das, sondern einfach mal da wieder ein bisschen Abstand gewonnen. Und das hat mir richtig gut getan. Und tatsächlich kommt bei mir ein bisschen Hoffnung auf, auch wenn ich sehe, wie erratisch er ist, aber dass er sich jetzt mit Zelensky in Rom auch so ausgetauscht hat. Und das werden die nächsten Wochen und Monate zeigen, ob daraus der Funken Hoffnung sozusagen berechtigt ist. Aber wollen wir hoffen, dass am Ende, es wird ihm immer wieder nachgesagt, dass er eigentlich Frieden stiften will. Hoffen wir, dass diese Mission ihn treibt und dass er von manchen Dingen wieder Abstand nimmt. Und wie sich dann am Ende China und Russland verhalten werden, ist unheimlich schwer zu sagen. Ja. Also ich glaube, auch China ist bewusst, dass es nur erfolgreich sein kann, wenn es in der Weltwirtschaft integriert ist. Und ich hoffe, dass dieses Verständnis, dass wir eigentlich mit Globalisierung viel Gutes geschaffen haben, wenn man sich anschaut, die Menschen auf der Welt sind gesunder, sind insgesamt ist mehr Wohlstand geschaffen worden, dass wir da wieder hinkommen. Ja.
Ja, das ist interessant, was du da sagst, ne? Weil diese Strategie, also ich mache das auch, ne? Also wenn mir das zu viel Trump wird gerade, schalte ich ab, weil ich überlege mir, wie operiere ich gegen einen Spieler, der zumindest für mich erst einmal irrational spielt und mich quasi kognitiv überlastet, indem ich dauernd Szenarien durchdenke, ne? Beispiel, ich habe dann angefangen, meine Apple Cloud mit halben Terabyte Fotos runterzuladen. Ich dachte, was macht er denn, wenn er jetzt einfach diese Dienste abdreht, ja, oder eine Steuer draufknallt? Ja, und all die irre Arbeit, ja, also dieses halbe Terabyte herunterladen von Apple, das ist Schafferei, ne? Und irgendwann habe ich gedacht, jetzt stopp, jetzt ist gut, ne? Also, der probiert mich ständig kognitiv zu überlasten mit irgendwelchen Szenarien, ja? Das macht natürlich auch Spaß, die durchzudenken, ne? Also, ist ja cool. Aber ich höre jetzt damit auf und konzentriere mich auf mein Business, auf was ich gerade mache, weil sonst bin ich ja ständig am Durchdenken seiner Szenarien, ne? Also, das ist wie wenn ein Schachspieler antritt, ich ziehe jetzt den Turm und sage, oh, nee, stopp, ich muss erstmal alle Züge durchdenken, ja? Und komme gar nicht mehr zum Spielen, ja? Ja. Also, finde ich sehr charmant. Würdest du das, wenn du jetzt an deine Zeit als Führungskraft zurückdenkst, auch deinen Mitarbeitern empfehlen? Oder muss man das als Führungskraft in dem Teil, muss man da ein bisschen politisch werden, um da ein bisschen Ruhe reinzubringen auch?
Zum einen habe ich auch als Führungskraft immer den Dialog mit meinen Teams sehr gepflegt. Aha. Und ich glaube, man muss als Führungskraft schon hinhören und muss auch ein Gefühl dafür haben, wenn man, also man hat es vielleicht in der Corona-Pandemie gut gesehen, dass manche Menschen einfach sehr damit belastet waren. Und dann, glaube ich, muss man schon Möglichkeiten schaffen, dass die Menschen entweder reden können oder irgendwie einen geschützten Raum finden. Ich habe es einfach festgestellt, dass manche aus meinem Team überhaupt nicht gut damit zurechtgekommen sind, allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu sitzen, wochenlang. Und dann haben wir Mittel und Wege gefunden, dass wir Präsenz im Büro so ermöglicht haben, dass sich sehr wenige treffen und dass man halt alle, also möglichst viel einhält. Aber es war mir wichtiger am Ende, dass meine Mitarbeiter auch eine gute mentale Gesundheit haben und auch physische Gesundheit haben, als dass ich irgendeine Vorschrift bis ins allerletzte Detail ausgedeutet hätte. Und insofern glaube ich schon, dass man auch jetzt in der Situation ich denke, das Gleiche gilt für die Familie, dass man da gesprächsbereit sein muss. Also ich glaube, es ist tatsächlich die Verantwortung nicht nur gegenüber Mitarbeitern, sondern auch gegenüber dem eigenen Umfeld in der Familie oder im Freundeskreis. Und ich werde oft gefragt, was kann man denn jetzt tun in so schwierigen Zeiten? Auch weil du vorher gesagt hast, ich konzentriere mich wieder auf meinen Job und ich mache mein Ding, weil ich kann jetzt den Trump nicht beeinflussen. Aber ich glaube, es sind tatsächlich diese vielen kleinen Dinge, ja. Mir fällt so auf, dass sich immer mehr Menschen so zurückziehen. Ja? Du gehst irgendwo, dir kommt einer in der Früh entgegen, der sieht dich gar nicht oder die sieht dich gar nicht, grüßt dich nicht. Was eigentlich ungewöhnlich ist, wenn man sich morgens irgendwie beim Sport begegnet und gemeinsam, man läuft aneinander vorbei. Und dann war es, finde ich, vor noch nicht so allzu langer Zeit üblich, mal wenigstens kurz sich zuzunicken. Und ich glaube, all das, was Menschen das Gefühl gibt, sie sind gesehen und sie sind irgendwie wertgeschätzt, hilft. Und da kann jeder was dazu beitragen, jeder und jede.
Ja, das ist eins der gängigen Corona-Tricks, ne, dass man quasi diesen Smalltalk auf der Straße trotzdem macht irgendwie, dass man irgendwie soziale Interaktionen hat, positive, ja. Also es wirkt sich positiv auf die psychische Gesundheit aus, weiß man ja. Ne? Und diese Führungsrolle, die du da erzählt hast, in der Vorbereitung habe ich mir gedacht, ja, das ist ja ein super reguliertes Umfeld. Ne? Und da überlege ich mir immer, wer arbeitet denn da, ja, der so mit vielen Regeln gut umgehen kann? Und da habe ich mich gefragt, wie schafft man denn das, dass man von der Führung her da sich irgendeine Kreativität noch bewahrt in den Teams? Ne? Also die Fähigkeit, kreativ zu sein, heißt ja quasi über die Regel hinauszutreten, ja, und es nicht zu machen wie die Regel, sonst wäre es ja keine neue Idee. Aber bei gleichzeitiger Regeleinhaltung, die man den ganzen Tag einübt, ja. Wie gelingt als Führungskraft dieser Spagat?
Stellst du dir genau falsch rum vor, weil unsere Aufgabe war ja, Regeln zu verändern und Umfeld zu verändern, auf die Politik zuzugehen, aber auch im Dialog mit den Unternehmen zu überlegen, wie kann denn, ich sage es jetzt mal platt, Kapitalmarkt und Finanzierung über den Kapitalmarkt für Unternehmen gut funktionieren, so dass sowohl die Unternehmen, die leihen sich ja Geld, bekommen Geld, wenn man es ganz einfach darstellen möchte, dass die Unternehmen Dinge tun, damit die Geldgeber genug wissen und auch genug abgesichert sind, weil am Ende sind es ja immer zwei Seiten einer Medaille. Die einen möchten investieren, möchten finanzieren und die anderen müssen dafür Geld geben. Und darum dreht sich eigentlich alles, was dann an Regeln geschaffen wird, bis hin zu den Stichworten so ESG, Taxonomie. Das ist ja alles erfunden worden, um zum einen etwas, was gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich gewünscht ist, so eine Transformation in die Zukunft und der Schaffung von besseren Bedingungen für Umwelt, für Menschen, für Unternehmen, eigentlich für alle. Mhm. Und das hat sich dann ergossen in ein fürchterliches Regelwerk, was eigentlich alle überfordert. Und meine Mitarbeitenden waren alle damit befasst, zu analysieren, was gibt's, was kommt denn da, was wird da diskutiert, und zusammen auch mit den Unternehmen, aber auch mit den Vertretern der Politik sich anzuschauen, was bedeutet das denn alles und bringt uns das wirklich etwas? Und das Pendel in der Regulierung ist da definitiv viel zu weit ausgeschlagen. Und da war eigentlich genau die Kreativität gefordert, sich zum einen zu überlegen, was kann denn das alles für Auswirkungen haben, das so darzustellen, dass es andere auch verstehen, und dann quasi Mittelwege zu finden, weil es ist, glaube ich, auch völlig klar, wenn es überhaupt keine Rahmensetzung gibt, dann funktioniert es auch nicht gut. Also das sehen wir auch in unserer sozialen Marktwirtschaft, dass es bestimmte Regeln braucht, die sich dann auf, meine, Sozial- und Nachhaltigkeit wird ja jetzt oft auch noch mit angeführt, damit es dann für alle gut ist, für die Starken, die es ohnehin wahrscheinlich schaffen würden, aber auch für Schwächere. Und am Ende hat sich gezeigt, dass es sowohl für Unternehmen, wenn man auf so einen kleinen Kosmos blickt, aber auch dann, wenn man auf Gesellschaften geht, dass es allen gut tut, wenn auch die Schwachen mitgenommen werden. Aber eben in einem bestimmten Regelrahmen. Und das Gleiche gilt eigentlich für all die Gesetze, die da kommen. Es hat ja immer eine Intention, wenn es Gesetze und ja, Verordnungen etc. gibt. Aber man muss sich dann immer fragen, was bedeutet das eigentlich am Ende für alle? Ist das sinnvoll? Und insofern war ich, auch wenn man das zunächst nicht denkt, wenn man Verband hört, eigentlich in sehr, in bestimmter Art und Weise juristisch geprägt, sehr kreativem Umfeld.
Also ein juristischer Trickser, der probiert, die Regeln abzuschaffen. Das gefällt mir sehr gut. Ja. weil das machen wir in Organisationen auch. Ne? Also so das Blöde an einer Regel, wenn die auf die Realität trifft, produziert die ja immer wieder neue Regeln. Das ist ja quasi automatisch. Ne? Da kommt eine Ausnahme dahergelaufen, müssen wir eine neue Regel anpassen. Und im Unternehmen machen wir das Gleiche. Ne? Unser Werkzeug ist dabei, die Regel ganz zu streichen und sie durch ein Prinzip zu ersetzen. Das geht jetzt bei einer Regulierung nicht, ne, weil das dieser soziale Aushandlungsprozess, der da nötig wäre, den kann es nicht geben. Ne, das, und man muss es auch irgendwie standardisieren, aber das, ja, das gefällt mir gut. Danke für die Einordnung.
Aber du weißt, wie schwer es ist, Regeln abzuschaffen. Es ist nämlich wirklich verrückt. Also es gibt ja den Wunsch seitens der EU, dass eine ganze Menge Regeln abgeschafft werden sollen, Gesetze. Und dann, wenn man dann mal so breit in die Gesellschaft und in die Unternehmen hineinfragt, was soll denn abgeschafft werden, dann weiß meistens auch jeder, warum irgendwas doch nicht abgeschafft werden soll. Und insofern ist tatsächlich das Ziel während den Anfängen, es sollte einfach bei der Gesetzgebung, tatsächlich wäre sehr dafür, dass man einfach mal so einen Stopp macht und dann systematisch Dinge abschafft und da auch relativ radikal dran geht. Ja, weil wenn man jetzt wieder jedem zuhört, was da alles nicht geht, dann werden wir nicht dahin kommen, dass wir Bürokratieabbau schaffen.
Ja, es gibt ja da ganz gute Beispiele auch für Gesetze. Ne? Also ich erinnere mich an so Datenschutzgesetze, ne? Da wo man quasi erkannt hat, dass man in der Geschwindigkeit mit der technologischen Entwicklung gar nicht hinterherkommt. Und da hat man fast sowas Ähnliches wie im Prinzip probiert zu formulieren. Ne? Also man spricht da nur von Datenspeicherung und im Prinzip, wo die da gespeichert sind, ist gar nicht beschrieben, ne? Es ist einfach nur gespeichert, ja. Und damit hat man eigentlich fast schon ein Prinzip geschaffen, was eine dicke, große Klammer macht über alle Möglichkeiten, die in der Zukunft noch kommen können.
Ja? Das heißt, positiv? Das ist sehr interessant. Du siehst das insgesamt positiv? Verstehe ich dich jetzt falsch?
Ich sehe die Ironie. Nein, also der Datenschutz hat seine Vor- und Nachteile. Aber ich wollte gerade das Instrument rauszugreifen, was da schon existiert, dass man quasi für Dinge, die man nicht planen kann und die komplex sind und die überraschend in der Zukunft kommen, dass man jetzt eine Rahmenbedingung schafft. Also wenn ich jetzt das benennen möchte, um was es da geht, es geht um Datenspeicherung, dass wenn dann einer kommt und sagt, ja, es ist aber ein Neuralimplantat, das ist dann keine Festplatte, ne? Also sie haben jetzt nicht Festplatte reingeschrieben,
okay, zum Beispiel. Okay, jetzt habe ich dich verstanden.
Oder magnetischer Speicher, ja. Magnetische Speichermedien haben sie nicht geschrieben, ne? Das ist nur Speichern, wo ist egal. Ja. Ja? Das kann auch in der Neuralimplantat dann sein, also dann wird es auch gelten. Ja. Ja, also, und das sind so Ansätze, wo ich sage, ja, lass uns da mehr davon machen. Und auch im Finanzkonstrukten, ja, die Produkte, die da jeden Tag aufpoppen, die werden ja immer wilder, ja. Und da kann man, glaube ich, auch solche Wordings verwenden, die nur Experten gut formulieren können. Ich bin keiner. die das, da eine Klammer drum machen. Ne? Und dann würde das vor allen Dingen neue Regeln ein Absurdum machen. Die braucht es dann nicht mehr. Ne? Also ich muss nicht nachbessern. Ja, jetzt ist Festplatte, jetzt ist dann CD und demnächst gibt es Neuralimplantat. Ja? Da muss ich das Gesetz nicht anpassen. Das ist einfach nur Speicherung.
Ja, das teile ich absolut. Und da, ich glaube, der größte Gegner ist da immer wieder das. Und insofern teile ich auch das, was du sagst zur Datensicherung. Der größte Gegner ist immer die Unsicherheit. Und ich glaube, die Leute neigen dazu, wenn sie irgendwas nicht kennen, dann würden sie es gerne am liebsten am allermeisten geregelt haben. Und ja. Da ist man im Bereich der Finanzwirtschaft halt oft da, dass da können wir dann noch ganz, ganz lange reden. Da geht es um dieses ganze Thema Finanzbildung, Wirtschaftsbildung. Das ist ein Feld, wo es wirklich besonders schwer ist, in den Dialog zu gehen und sehr, wie soll ich sagen, gelassen, gerade auch mit der Politik drüber zu sprechen, was eigentlich alles möglich wäre, weil es gibt unfassbar viele Wissenslücken und ja. Vorurteile und dann ist es extrem schwer, etwas zu erläutern, ja.
Da haben wir bestimmt am Schluss noch ein paar schöne Fragen und auch noch die Möglichkeit dazu, weil dein letztes Buch geht ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, genau darum. Und ich sehe auch, dass gerade in der Finanzbildung in Deutschland wir noch einiges an Hausaufgaben zu tun haben. Ich würde aber gerne nochmal auch auf deine Zeit als Führungskraft nochmal weiter eingehen, weil ich nehme es einfach mal an, dass du als Führungskraft auch tiefgreifende Veränderungen begleitet hast. Jetzt haben wir schon über Regeln und so weiter gesprochen. Welche Prinzipien haben dich denn bei der Weiterentwicklung von der Organisation und der Zusammenarbeit geprägt? Weil Veränderung passiert ja meistens auch nur mit viel Widerstand. Und da würde mich interessieren, wie du als Führungskraft auf dieses Thema geschaut hast und was sich da geleitet hat, dein innerer Kompass, wenn man so möchte.
Also ich glaube, das Wichtigste ist bei Veränderung, dass immer für jeden was dabei sein muss im positiven Sinne. Also man kriegt keine Veränderung hin, wenn irgendwo große Verlierer, Gruppen da sind. Und es ist auch ganz interessant, wenn man sich hinsetzt und vor großen Veränderungen bespricht, was eigentlich das Ziel ist oder warum es Veränderungen braucht und dann zuhört, was die ganzen Bedenken sind. Ja? Und was auch erstmal, was die Ideen sind, wie man da hinkommt, aber dann auch, was die Bedenken sind. Einfach, dass man die Gruppen versteht, die in den Widerstand gehen. Und wenn man das erstmal benannt hat, dann kann man auch drüber reden, wenn man das versucht zu ignorieren, so nach dem Motto, oh, die wieder mit ihrem Quatsch, dann funktioniert es nicht. Und das ist, glaube ich, die allerwichtigste Voraussetzung, wenn man so einen Veränderungsprozess angehen will, dass man eben die Bedenkenträger hört und nicht nur sagt, oh, die Bedenkenträger wieder, sondern versteht, warum. Und wenn man sich dann trotzdem entscheidet, den Weg zu gehen gegen die Bedenkenträger, dann ist, glaube ich, zum einen, dann kann man besser artikulieren, warum man Dinge trotzdem tut und auch warum man die Verantwortung dafür nimmt. Ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass im Zweifel, wenn die Situation ist, dass man im Raum sitzt und alle sagen, die Wand ist grün und man sagt, nee, die Wand ist orange und ich nehme die Verantwortung dafür, wenn die nicht orange sein sollte, dann ich nehme, das ist auch oft hilfreich, dass man sich dann nicht drückt vor der Verantwortung und schon die sucht, wo man sagt, naja, also ich habe es ja immer gewusst, die ist eigentlich grün. Und da habe ich, glaube ich, immer ganz klare Linie gezeigt. Ja. Also ich habe Verantwortung übernommen, ich habe die Elephants in the Room besprochen und ich habe nie gesagt, dass es mein Erfolg ist, sondern es war immer ein Teamerfolg, weil man es kann am Ende alleine, kann man überhaupt nichts durchsetzen. Ja. Man braucht da viele, viele, viele und auf unterschiedlichsten Ebenen und es ist immer unser Erfolg gewesen.
Ja. Um das nochmal zu betonen, weil ich glaube, du hast es gesagt, also in meinem Verständnis nach, es gibt ja immer Verlierer, ne? Also weil jede natürlich. Veränderung hat Verlierer und entweder, das sieht man bei der Klimadebatte ja sehr, sehr gut, hat man die Konsequenzen und die Verlierer in der Zukunft sozusagen, man hat das Problem einfach in die Zukunft verschoben. Das ist eine relativ einfache Lösung, aber man kann natürlich auch fachlich oder im Sozialen wird es immer in irgendeiner Dimension gibt es Verlierer, ich glaube bei jedem Veränderungsprozess. Und das zu benennen, klar zu benennen und auch dann aber auch zu sagen, gut, wenn wir uns dafür entscheiden, dann wissen die zumindest Bescheid oder ich übernehme die Verantwortung dafür. Das ist, glaube ich, wichtig.
Absolut. Und das ist ja auch gar nicht immer klar, wo vielleicht noch Verlierer sein werden. Ja, es gibt erkennbare Dinge, aber es gibt ja auch immer eine Unsicherheit. Und das ist eben, da ist tatsächlich so, das ist meine, jetzt habe ich auch eine Börse geleitet, ich kann echt gut mit Unsicherheit umgehen und ich habe auch, und ich glaube, das Menschen zu ermutigen, zu akzeptieren, dass es immer eine gewisse Unsicherheit gibt, dass man es nie ganz genau weiß. Also es gibt wenige Dinge, die man wirklich ganz genau sagen kann. Und dass man es einfach mal ausprobieren sollte, dass man es anschiebt. Und was vielleicht auch noch wichtig ist, wenn man tatsächlich trotz guter Vorbereitung erkennt, ist der falsche Weg, dass man auch stoppt und sagt, so, das war falsch. Und das geht auch für so viele Dinge bis hin zu, wenn man irgendwo einen Job anfängt und ist dort erst 3 Monate und weil das ist ja auch oft in der Diskussion, ich werde oft gefragt, ja, wie soll ich denn damit umgehen und so. Und dann sage ich, nee, es ist konsequent dazu sagen, nein, das war falsch, ich gehe da raus. Und das kann man später in jedem Vorstellungsgespräch erläutern. Das darf nicht bei jedem Job passieren. Aber wenn das mal im Lebenslauf vorkommt, dann ist es so. Und genauso gilt für Projekte. Lieber frühzeitig dann sagen, so, stopp. Und da ist der schmerzhafte Stopp dann der bessere, als dass man immer noch versucht, das irgendwie zu Ende zu bringen. Ne?
Da habe ich vollsten Respekt davor, vor allen Dingen diese großen Dinger dann zu stoppen. Ja, wir kennen das, diesen Ausdruck too big to fail, ja, die dann weitergeritten werden. Das ist die eigentlich mutigste Entscheidung, die man treffen kann. Ne? Zu sagen, man drückt auf diesen imaginären roten Knopf, ja, und sagt Stopp, jetzt ist vorbei, Ende. Das finde ich extrem beeindruckend und das habe ich selten erlebt, sowas. Aber das funktioniert, ne? Und das bewahrt Schaden von der Organisation, von dem Unternehmen und so weiter.
Absolut. Und vor allem, wenn man das macht und wenn man das auch mal, also gut, musste zum Glück nie so ein großes Ding stoppen, aber man kann auch mal kleinere Dinge stoppen, dann kommt man auch zu einer Kultur, dass Mitarbeiter zu einem kommen und sagen, ich glaube, da geht was schief, wir müssen da was dran machen oder wir müssen was ändern. Wenn das eigene Team nie erlebt, dass Fehler benannt werden dürfen, dann passiert das auch nicht, ja. Und so eine Speak-up-Kultur ist extrem wertvoll in einem Unternehmen. Und eben auch dieses Vorleben von oben, ja. Also, dass man nichts wegdrückt, nichts vertuscht und dass es Regeln gibt für Schwierigkeiten und dass man die auch einhält.
Für eine lernende Organisation ist das Allerbeste, wenn das passiert, insbesondere wenn man weiß, dass das potenziell möglich sein kann. Ne? Also wenn die Organisation das mal eingeübt hat, dass auch ein Chef mal so ein Ding stoppt. Ja? Ich glaube, für mich sind das die stärksten Change-Impulse, die man dabei sowas machen kann. Ja? Also da passiert immer was. Ne? Ob das jetzt der Administrator ist, der einmal die komplette IT-Landschaft runterfährt, ja, weil irgendein Schmarrn ist, ja, danach hat er seine Budgets. Ja, also da tut sich dann was. Ne? Also das heißt, oder wenn so ein Projekt schief geht, dann sagen wir, okay, jetzt müssen wir nochmal schauen. Und das löst dann in meiner Beobachtung oft Strategiearbeit aus. Und okay, jetzt müssen wir nochmal überlegen, was ist denn jetzt der richtige Weg? Also ich finde das ein super Katalysator. Vielleicht sollte man das sogar als Methode einführen. Ne? Einfach mal so ein Ding starten und dann irgendjeder darf den roten Knopf drücken und dann draufdrücken und schauen, was passiert und dann die positiven Veränderungen quasi entdecken.
Du brauchst nur die Glaubwürdigkeit, das heißt, es muss echt was passieren, weil sonst glaubt es hier keiner.
Ja, gut, da bist jetzt du der Politiker, du kriegst es hin. Das kriegen wir verkauft.
Ich schaffe ein Chaos.
Genau.
Muss man, warst du auch mal bestimmt auf der anderen Seite? Also das heißt, muss man als Führungskraft nicht auch verlieren wollen oder sogar können? Beziehungsweise andersrum, können und wollen? Also dass man selber dann, du mit deinem Team, mit deinem ganzen Bereich sozusagen die negativen Konsequenzen von Entscheidungen anderer tragen musstest?
Ja, klar, weil du bist ja immer in einem größeren System eingebettet und es läuft nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Ich glaube, da ist, also ich habe auch so ein Prinzip für mich, man kann immer alles irgendwie noch verbessern. Also es ist nichts perfekt. Ja, es ändern sich Rahmenbedingungen. Ja. Man kann andere Aspekte in irgendwas sehen und wenn es mal so war, dass etwas in einer Art und Weise, also bei Tagesgeschäft war, dass die Politik die Gesetze dann doch nicht so gemacht hat, wie man es besprochen hat, da gab es manche Überraschungen. Wenn so eine Gesetzesvorlage dann ins Kabinett ging und man sich oder wieder rauskam und man gedacht hat, hoppla, das war doch irgendwie alles eigentlich schon anders diskutiert und die standen auch woanders. bis hin zu größeren Themen, für die man sich eingesetzt hat, dass die dann doch nicht so gekommen sind. Aber wie gesagt, also erstens dranbleiben, vielleicht kann man es später mal noch verändern und verbessern. Und da bin ich jetzt nicht so ein Typ, und ich glaube, so haben mich meine Mitarbeitenden auch nicht wahrgenommen, dass ich bei irgendwas dann da sitze und sage, boah, jetzt haben wir aber voll verloren oder jetzt haben wir aber voll Mist hier, sondern dann konnte man schon mal schimpfen über irgendwas gemeinsam, idealerweise bei einem Kaffee, aber dann auch gleich wieder nach vorne schauen und eben auch nicht auf irgendwas ewig verharren und ewig damit hadern, sondern tatsächlich, also ich bin ein sehr positiver Mensch, sehr, sehr nach vorne schauend.
Ja, das ist sicherlich eine, also ich glaube, wir brauchen Zuversicht und gerade als Führungskraft. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich gerade deswegen auch so wichtig, weil Erfolg und Verlieren sind ja auch zwei Seiten der gleichen Medaille, ne? Also man kann, glaube ich, nicht immer nur Erfolg haben. Und ich glaube, gerade als Führungskraft ist es vermutlich wichtig, eben auch sich einzugestehen oder dass es halt auch manchmal Sachen schiefgehen.
Absolut, aber man, ich habe ja immer viel Sport gemacht, viel Mannschaftssport. Und ich, wenn man sich das so anschaut, wenn du mit deiner Mannschaft irgendwo hinfährst und freust dich total auf ein Spiel und hast auch eine Chance zu gewinnen und gewinnst am Ende doch nicht, da habe ich früh damit umgehen gelernt, auch aus solchen Situationen noch zumindest, also entweder irgendjemand hat, also ich habe Basketball gespielt, hat irgendwie einen wahnsinnig genialen Dreier geschossen oder super Steilangriff gelaufen, dann gab es auch in solchen Spielen immer positive Aspekte und mindestens mal hat man irgendwas dazugelernt, ja, das heißt, dieser Moment, wenn du da enttäuscht stehst, weil am Ende des Spiels gehst du nicht als Sieger vom Platz, dann hilft es auch nichts, wenn irgendjemand kommt und sagt, aber Zweiter sein ist doch auch toll, das ist Quatsch, sondern ich finde, dann muss man wirklich die Wunden benennen, aber dann kann man auch die Dinge benennen, die eben doch trotzdem gut gelaufen sind und kann zum nächsten Spiel fahren und kann sagen, so, und jetzt machen wir nicht nur 10 solche Dreier, sondern 12, wenn es geht, oder, ja, und
Ich meine, es wird immer sich gewünscht, dass Führungskräfte authentisch sind, das ist so eine Stelle. Also nicht sagen, ja, also wir sind ja auch Zweiter, sind wir ja auch gut, schönred, Appell, ja, das macht es nicht authentisch. Ne? Also rausschauen, okay, was können wir da lernen daraus? Aufstehen, weiter geht's.
Ja? Genau.
Also bin ich voll dabei.
Würde mir auch keiner glauben, wenn ich da so irgendwie so ja. dazu gewinne ich zu gern und verändere zu gern, ja.
Gibt es eine Veränderung oder eine Reorganisation oder eine große Initiative, die du getrieben hast, auf die du besonders stolz bist? Vielleicht gerade, weil sie auf den ersten Blick schwierig oder vielleicht sogar riskant war?
Ja, ich glaube, die allergrößte Initiative, die kann man schon mal in der Doktorarbeit nachlesen. Also ich habe mich zu einer Zeit, als jeder geglaubt hat, dass man mit der, ich sag jetzt mal IT, irgendwann mal so eine 24/7-Plattform, wo auch immer auf der Welt bauen wird, wo Börse stattfindet. Und ich damals schon gesagt habe, das glaube ich nicht, weil es gibt so viele Aspekte von Märkten und Börsen sind Märkte und da werden Produkte gehandelt und eine Börse ist nicht gleich einer anderen Börse. Und dann habe ich irgendwann mal dieses Jobangebot in München bekommen für die Börse. Und dann war so ein sehr netter Effekt. Dann haben die einen haben so gesagt, boah, toll, du wirst da stellvertretende Geschäftsführerin mit 31, Wahnsinn. Und die anderen haben gesagt, ja, aber wieso gehst denn du da hin? Börsen, da wird es ja nicht mehr lang geben, da gibt es ja nur Frankfurt. Und wenn man sich das anschaut, also es gibt bis heute eine höchst lebendige Börse in München und es gibt insgesamt auf der Welt sogar mehr Plattformen, die Börsen sind oder wie Börsen arbeiten. Und das aufzuzeigen, dass hier Vielfalt und Wettbewerb ein hohes Gut ist und dafür bin ich immer gestanden und das habe ich auch in München, da bin ich auch eben, als ich angefangen habe, da gab es noch so ein bisschen Parketthandel und alles war im Wandel und ich hatte zum Glück einen Kollegen, der da auch sehr positiv denkend war, dass man auch für die Zukunft da auf jeden Fall ein gutes Angebot schaffen kann und dass es eben Wettbewerb braucht. Aber also ich bin da sicher so eine Frontfigur dafür gewesen, zu sagen, nee, also es braucht auch Regionalbörsen und heute verwendet den Begriff gar keiner mehr. Heute ist es ganz normal, dass es ganz unterschiedliche Trading-Plattformen gibt.
Ja, spannend. Wäre jetzt noch ein paar Fragen zu deinem Werdegang und dann können wir gerne nochmal einen Blick Richtung Zukunft werfen, auch so Richtung finanzielle Bildung, was wir vorhin gesagt haben. Mich würde noch interessieren, jetzt in deinem beruflichen Leben, gab es da einen Moment, wo du im Rückblick sagst, das war eine Art Wendepunkt, aber in der Situation selbst war das vielleicht gar nicht so spektakulär?
Also ich glaube, den größten Wendepunkt gab es eigentlich, ich wollte immer, ich hatte zwei wirklich Herzensberufswünsche. Der eine war, ich wollte Ärztin werden und die andere Alternative wäre gewesen, ich wäre sicher sehr glücklich geworden als Landwirtin. Also ich fand immer Landwirtschaft toll. Meine Mutter kommt aus einer großen Landwirtschaft. Ich habe das auch als Kind wirklich mit allen Härten der Arbeit kennengelernt und mit der mit großen Begeisterung. Und meine Eltern kommen beide aus der Landwirtschaft, waren total dagegen, dass ich was mit Landwirtschaft mache. Und dann war der Deal, ich soll nach dem Abitur eine Banklehre machen. Meine Abiturnote war sehr gut, aber nicht gut genug, dass ich sofort Medizinstudium hätte starten können. Also Banklehre. Und das war für mich tatsächlich ein Zugeständnis an meine Eltern, weil der Deal war, ich mache das und danach darf ich selbst entscheiden, was ich studiere. Und in der Banklehre bin ich schwanger geworden und das war für mich dann die Entscheidung, nicht Medizin zu studieren, weil ich mir es nicht vorstellen konnte. Also ich wollte eigentlich 4 Kinder, wir haben 3, mit so kleinen Kindern praktisch ein Medizinstudium anzufangen, wo dann diese ganzen Nachtdienste und alles ja erst kommen. Also habe ich mich von dem Beruf der Ärztin verabschiedet und ich habe aber tatsächlich bis zur Promotion überlegt, ob ich nicht doch Medizin studiere. Mein Mann hat dann immer gelacht und hat gesagt, deinen Doktortitel hast du ja schon, dann kannst du jetzt wirklich noch Medizin studieren. Also das ist ein wirklich Traum und ich bin auch immer noch sehr interessiert an den Themen. Genau, und mein Mann ist kein Landwirt und wir haben keinen Hof, insofern war die Landwirtschaft auch dann keine Option mehr. Und das war der größte Wendepunkt und es ist interessant, dass ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich in die Wirtschaft gehe, mir überhaupt nicht vorstellen konnte, dass ich was mit Kapitalmarkt mache. Und die Dinge haben sich tatsächlich, dann gab immer so wieder so Wendepunkte im Leben oder so Gabeln, wo man sich entscheiden muss, geht man jetzt links oder rechts. Und das war sicher nicht zu erwarten, dass ich das mal mache, was ich jetzt mache. War überhaupt nicht, war gar nicht mein Plan. Ja.
Aber ich nehme an, dass du Spaß dabei hattest, weil sonst macht man das so lange nicht.
Ich habe unheimlich viel Spaß dran und was ich, glaube ich, sehr bald gemerkt habe, ist, dass ich auch immer schon eigentlich sehr dafür gebrannt habe, etwas zu tun, was die Gesellschaft, also was das Leben für die Gesellschaft besser macht. Also ich habe immer schon viel Ehrenamt gemacht, auch als Jugendliche und dass das, was man vordergründig gar nicht sehen würde, wenn man jetzt sagt, ja, die hat Börse gemacht oder Kapitalmarkt oder immer diese Geldthemen, aber da kommt man dann auch, ist der Bogen auch zur Finanzbildung und dann später. Ich glaube wirklich, es gibt ja sozusagen den Kreislauf der Wirtschaft, dem steht ja immer der Geldkreislauf gegenüber und jeder Mensch muss irgendwie mit Geld umgehen können und die Unternehmen, also Kapital ist etwas, was überall ist und was sehr Fruchtbares ist und eigentlich kann man damit so viel Gutes tun und insofern habe ich da schon meine Berufung gefunden am Ende des Tages, mich darum zu kümmern, dass diese Plattformen gut funktionieren.
Ja, schön.
Ja, ich finde es gut, dass du sagst, dass Kapital was Gutes ist. Ne? Also ich gehöre auch zu der Generation, wo Geld noch böse ist. Ne? Insofern ist das für zukünftige Generationen eine große Chance sozusagen, das einfach als Werkzeug zu begreifen.
Ja? Genau.
Ja, es hat sich aber nicht geändert, oder?
Tun können. Vielleicht ändert sich's. Ich hoffe es mal. Ne? Es tickert so ein bisschen durch, würde ich mal sagen, in meiner Wahrnehmung. Ne? Aber ich kann es noch nicht beobachten. Meiner ist jetzt gerade erst 4 im Kindergarten. Ne? Also da kann ich noch nicht sagen, was da läuft. Ne? Aber wir probieren das auch beizubringen, ne? Also so mit Geld und hier und er hat schon seine ersten Bitcoins, er weiß es bloß noch nicht, ne?
Oh, gut, ja.
Also glaube ich, muss man da in diese Richtung, muss man einfach denken, dass das ein Werkzeug ist,
das man benutzen kann. Ja, genau. Das ist Teil unseres Lebens und es ist gut zu wissen, wie man damit umgeht.
Ja. Was mich noch interessieren würde, und zwar, wie macht man denn so Karriere, ehrlicherweise? Ist da viel Glück dabei gewesen? Hattest du Mentoren oder Leute, die dich da stark begleitet haben auf diesem Weg?
Also ich glaube, das fängt damit an, dass man Menschen mag und dass man sich gerne für Dinge einsetzt. Also wenn ich heute mit beteiligt bin bei der Auswahl von Führungskräften, dann schaue ich und frage ich auch in den Gesprächen ganz viel auch nach Engagement schon in jungen Jahren. Ja. Ich war, was weiß ich, Klassensprecherin, ich habe Kinder trainiert beim Sport, ich habe mich ein bisschen also in der Kirche engagiert und also alles mögliche, ich habe auf kleine Kinder aufgepasst. Und ich wollte immer, dass irgendwas besser wird. Also ich habe mich immer damit eingesetzt, wenn man irgendwas verbessern kann. Öfter in die Halle zum Trainieren kann. Also was weiß ich, wir haben den Hausmeister belabert, dass er uns auch am Samstag die Halle aufsperrt und so. Und ich glaube, dieses Einsetzen für was und dran glauben, dass man was verbessern kann, ist wirklich das Allererste. Dann, dass man einen Weg geht, und da spricht jetzt meine Geschichte von gerade eben mit der Landwirtschaft und der Ärzte nicht dafür, aber man sollte das machen, was einem wirklich Freude bereitet. Und ich habe da sicher einen weiteren Punkt gefunden, der mich echt interessiert und der mir Freude bereitet, weil man automatisch besser ist, wenn einem etwas gefällt oder wenn man für etwas brennt. Und da kommt dann eben mein Plädoyer dazu, wenn jemand feststellt, er hat das falsche Studium angefangen, er oder sie fühlt sich da wirklich nicht wohl oder eben bei einem Arbeitgeber begonnen, wo es einfach nicht passt, dann stopp und wirklich, es gibt Alternativen, es gibt Dinge, wo man drin aufgeht. Und dann das nächste war, durch dieses Engagement an ganz unterschiedlichen Stellen habe ich einfach viele Menschen kennengelernt, und dieses, man sieht sich mal zweimal im Leben, hat dann zu einem Netzwerk geführt, also das dann manchmal plötzlich auch, es gibt dann diese Zufälle, dass einen jemand kennengelernt hat, weil man auf die Zwillinge vom Nachbarn aufgepasst hat, und der ist aber dann irgendwo zufällig der Personalchef und sagt, wir kennen uns doch irgendwie, und dann kommt ein Gespräch auf, das kann man aber alles nicht planen. Aber ich finde so, ein Netzwerk aufbauen und dabei tatsächlich mit diesem Unterstützungsgedanken ranzugehen. Wen kann ich wo voranbringen und nicht zu überlegen, wie kann ich mich am besten in Stellung bringen? Das war eigentlich am Ende der Schlüssel zum Erfolg.
Mhm. Also gab es da denn jemand, der dich da auch dann sozusagen im Blick hatte, also so Richtung Mentoren, dass es andere also Leute gab, die dich da gefördert haben?
Ja, es fing schon an, als ich in der Banklehre dann irgendwann gebeichtet habe, dass ich schwanger bin. Dann hat der Chef in der Zweigstelle, das war sehr lustig, weil ich habe ihm ja gesagt, dass ich schwanger bin, also erst ist eine Flasche Sekt aus dem Kühlschrank geholt und gesagt, das müssen wir feiern. Unsere Azubine kriegt ein Baby, ja. Und nicht so nach dem Motto, ja, Frau Bortninger, wie haben Sie sich denn das überlegt? Wie soll das denn klappen? Ja, sondern dieses Positive und solche Leute als Vorbild zu haben. Und ich hatte solche Lehrer, ich hatte solche Chefs, und die würde ich schon auch als Mentoren bezeichnen, weil sie mich sehr stark, oder mein Doktorvater, der war wirklich Doktorvater, alles zusammen. Ne? Das war ein Mensch, mit dem man sich gut unterhalten konnte. Und solche Menschen, finde ich, sind gleichzeitig Mentoren, weil sie einen einfach weiterbringen.
Mhm. Ja, schön. Dann lass uns noch mal einen Blick Richtung Zukunft werfen. Und ich habe mir so gedacht, angenommen, wir würden jetzt dieses Gespräch in 10 Jahren noch mal führen. Was glaubst du, was wird sich denn in Bezug auf die Kapitalmärkte und auch vor allem die Finanzbildung in Deutschland am meisten überrascht haben?
Ich glaube, dass wir uns noch überhaupt nicht vorstellen können, wie die KI in das ganze Thema einzieht. Das fängt an mit der Möglichkeit, wenn ich jetzt anschaue, wie Geld investiert wird. Ich kann ja heute ganz andere Analysen auch für mich selbst als Privatperson fahren, wenn ich die KI befrage. So viel kann ich gar nicht Geschäftsberichte lesen und Zeitung lesen und Bildzeitung lesen. Also, weil ich glaube, ein Unternehmen, das hängt viel davon ab, natürlich, was die für Produkte haben, aber auch wie die geführt werden, wie das Management tickt. Und das alles zu erfahren, also ich glaube, diese ganzen Entscheidungsvorbereitungen werden massiv vereinfacht werden. Gleichzeitig ist die Gefahr für Fake ja auch viel größer. Insofern wird es spannend sein, ob in den nächsten 10 Jahren, also innerhalb der nächsten 10 Jahre, wir irgendwie ein ganz großes Problem wegen Fake News kriegen? Also die Probleme, die die Kapitalmärkte auch wirklich beeinträchtigen, oder ob es uns gelingt, so, also wie auch immer, Instrumente zu schaffen, die da eine gewisse Resilienz der Kapitalmärkte bringen. Das, ich glaube, das, da ist das KI-Thema schon ein großes. Was wird mich am meisten überrascht haben? Ich vermute auch, dass es Unternehmen gibt, die jetzt, die schon gegründet sind, aber noch recht jung, die einen kometenhaften Aufstieg machen werden, weil sie auf die richtigen Themen setzen. Also ohne jetzt, ich gebe überhaupt nie Tipps, aber es ist offenkundig, dass in dem ganzen Thema Verteidigung irgendwas passieren muss. Und da ist die Frage, wenn da jemand Dinge entwickelt und Unternehmen, dann kann es sein, dass es einen unheimlichen Wachstum gibt oder hoffentlich auch in dem ganzen Bereich, wo wir auch schon einen Schritt nach vorne gekommen sind, Medizin. Aber da ist sicher auch noch mal mehr möglich weltweit, und sowas wird zu starken Kurssteigerungen führen. Aber das sind jetzt immer eher so erwartbare Dinge. Bin gespannt. Wahrscheinlich bin ich jetzt viel zu wenig kreativ, weil ich mir dazu, ich mache mir gerade viel zu viel Gedanken über, wo wir geopolitisch stehen werden. So, weil ja, rein in Bezug auf die Kapitalmärkte habe ich mir das tatsächlich noch nicht ausgemalt. Aber ich glaube, KI nimmt einen großen, großen Einfluss.
Also es passiert ja jetzt schon. Ne? Ich war neulich in einem Gespräch, da habe ich mich vorbereitet, und da ging es natürlich auch um das Unternehmen so ein bisschen. Ne? Und dann wollte mich derjenige was zum Unternehmen fragen. Ja? Und ich fand das so absurd. Ich sage, so können wir das einfach sein lassen? Natürlich habe ich mir das vorbereitet. Ich habe eine KI drüber laufen lassen. Die hat die Geschäftsberichte für mich aufbereitet. Ich habe alles gelesen. Ich kenne die strategische Ausrichtung. Ich kenne dein Problem. Können wir das bitte überspringen? Ja? Also das hat jetzt schon Wirkung. Ne? Ich fand es irgendwie so absurd, dass wir jetzt nochmal eine Viertelstunde uns über das Unternehmen unterhalten. Ich weiß das alles schon. Ne? Das ist so weitergedacht, so, na klar habe ich alles reingeladen in meinen Chip über dein Unternehmen. Ich weiß alles, was es zu wissen gibt. Können wir jetzt ins Problem reingehen? Ne? Also das passiert heute schon. Ne?
Was spannend ist, was passieren wird mit provozierten Haftungsfällen. Ja? Mhm. Weil es gibt ja, also als Unternehmen ist es ja, also du darfst ja deine Investoren nicht falsch informieren. Ja. Und ich glaube, dass es auch ganz intensive Bemühungen geben wird, Unternehmen da in Straucheln zu bringen. Weil erstens kann die KI ja jetzt alles wahnsinnig schnell auswerten. Das heißt, das ist der allereinfachste Fall. Der CEO hat vor 7 Jahren eine Nuance anders kommuniziert als heute. Oder vielleicht hat auch mal der CFO ein Interview gegeben oder wer auch immer. Das heißt, es gibt Informationen, die nicht konsistent sind. Da werden garantiert wieder irgendwelche Aktivisten draufspringen und versuchen, irgendwelche Klagen und solche Dinge zu machen. Und natürlich alles andere, was mit Fake News möglich ist, Betrug etc. Also das ist sicher jetzt eine Phase, in die wir da eintreten, die nicht ganz einfach ist.
Man könnte sogar daraus ein Geschäftsmodell machen, ne? Dass man, ich will ja niemand auf blöde Gedanken bringen, aber man könnte die KI programmieren, sagt, konstruier mir was, wo eine Sollklagestelle in dem Bericht oder in der Kommunikation das provoziert. Ja?
Da bringst du, glaube ich, also niemand auf komische Gedanken. Ich denke, das
gibt es schon.
Also ja. Das ist so.
Ja, ich denke mal auch.
Die Frage ist, welche Dimension das alles annimmt. Ja.
Ja. Wie siehst du das Thema Krypto und Bitcoin und Co. und dieser ganze Kosmos, der sich da gerade, sag ich mal, wieder etwas mehr reguliert? Wie siehst du da die Zukunft?
Das ist lustig. Das ist ein Thema, also ich sage, glaube ich, nie, da bin ich zu alt. Aber bei dem Thema, für mich ist Krypto immer noch ein Phänomen. Also ich selber, es ist sehr lustig, dass du für deinen Sohn in Krypto investierst. Ich bin überhaupt nicht in Krypto investiert, weil ich das ganze Thema, also ich schaue halt so drauf wie auf Währungen, und ich brauche ja im Prinzip immer, damit eine Währung glaubwürdig ist, brauche ich ja eine Institution, die dafür steht, dass diese Währung auch wirklich was wert ist. Und ich fand so zum Beispiel mit Trump, als er gewählt wurde, super krass, wenn es solche Sprünge dann gibt bei Währungen. Und deswegen ist es für mich immer noch, und das ist jetzt nichts, was ich als Aussage in den Raum stellen möchte, im Sinne von, das ist Wahrheit, aber für mich ist das immer noch ein wahnsinnig volatiles, eine Wette, ja, eine sehr volatile Wette. Ich verstehe, warum es diese Entwicklung gibt. Aber es wäre jetzt nichts, wo ich investiere, weil ich glaube, dass es langfristig gut für meine Altersvorsorge ist, ja, weil ich da denke, da, also, da kann so viel passieren. Ich weiß auch nicht. Das ist, aber wirklich jetzt eine persönliche, ist auch lustig, weil für das Kinderbuch, das ich geschrieben habe, wurden wir vom Verlag, wurde ich gebeten, das Thema mit aufzunehmen. Und dann habe ich gesagt, ich finde nicht, wir sollten Kinder jetzt irgendwie heiß auf Bitcoin machen. Ja, aber das ist eben ein heißes Thema und ich soll es doch mit beschreiben. Das haben wir dann auch getan, also der Co-Autor und ich. Aber das ist tatsächlich, ich habe dann zu ihm gesagt, habe ich da jetzt eine völlig falsche Einstellung? Und hat er gesagt, nee, er sieht das irgendwie auch so. Er fühlt sich damit auch nicht so 100% wohl. Aber wie gesagt, das kann sich in 10 Jahren rausstellen, dass ich damit genau den größten Fehler meines Lebens gemacht habe, dass ich nicht in Bitcoin oder andere Kryptowährungen investiert habe.
Naja, was wir beobachten können, jetzt einfach auch auf die Vergangenheit, wie sich es zukünftig entwickelt, wissen wir nicht, dass es extrem volatil ist, dass es eine Art Spekulationsindex ist. Ne? Also Bitcoin tradet ja quasi wie die Nasdaq fast schon gleich, ne? Mit ein paar Ausreißern. Da gebe ich dir recht und das ist halt einfach so Spekulation. Ja? Und ob man so eine Wette eingeht oder nicht, ist persönliche Sache, gebe ich dir recht. Währung sehe ich es nicht mehr. Also der Grundgedanke kam ja daher. Für mich ist das einfach nur Spekulation und ich denke, der Umgang muss damit schon geübt werden, also im Sinne von Kindern, ja. Ich sehe den Vorteil, dass es der Zugang zu Finanzmärkten sozusagen sehr viel leichter ist. Also ganz praktisches Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie in Deutschland irgendwie eine Put-Option auf den S&P machen möchte, dann ist das super reguliert, dann gibt es feste Daten, wo ich das machen kann, dann kann ich nicht jede Put-Option nehmen. Ja. Wenn ich das jetzt auf einer Trading-Plattform in Panama mache mit Bitcoin, dann kann ich quasi jeden Tag irgendeine Put platzieren in Bitcoin. Ja. Also das ist einfach, der Zugang ist einfach leichter. Insofern finde ich, muss dieser Umgang bei jungen nachfolgenden Finanzinvestoren und Menschen, die damit zu tun haben, aus meiner Meinung nach schon geübt werden, zumindest, ne? Dass sie das können. Ja.
Aber da ist dieses Thema Risikoappetit und wie lange kann man gut schlafen. Es ist zum Beispiel auch so, dass ich keine Hebelprodukte kaufe oder in meinem Depot habe. Das habe ich einmal erlebt in jungen Jahren, wenn du dann bei so einem Ding ausgenockt wirst und dann ist es weg. Und das ist für mich, und ich glaube, dieses Thema, also ich weiß halt, dass man im Aktienmarkt langfristig 8-9% machen kann, wenn man nicht hektisch rein oder raus geht. Jo. Und das reicht mir. Ja, das ist, also ich glaube, da kann ich gut schlafen und ich kann, das ist die Entwicklung. Also genau, das passt einfach zu mir, ja. Ich mag auch in Unternehmen investiert zu sein, deren Produkte ich spannend finde und wo ich an das Management glaube. Und das ist so meine Investmentstrategie. Und insofern passt eben der Bitcoin überhaupt nicht zu mir.
Nö. Und also vielleicht 2% oder so, ja, cool, aber dann kann man auch Lotto spielen. Ne?
Ich spiele auch kein Lotto übrigens.
Ja. Ich sag zu meinen Bekannten immer, ja, spielt ihr Lotto? Ja, ist ein Laster. Ich so, ach komm, also wenn du Lotto spielst, dann ballert das in Bitcoin oder in Ethereum rein. Ja. Da hast du wenigstens die Chance, dass du was gewinnst. Ja. Und du musst nicht eine Sondersteuer zahlen. Ja, danke schön für den kleinen Ausflug in die Kryptowelt.
Gerne. Eine Anschlussfrage habe ich da noch, weil es mich jetzt wirklich interessiert, wenn wir schon in das Rabbit Hole hier abgestiegen sind. Ist ein schöner Bogen zu dem Anfangsthema. Ich meine, ein Problem, was wir jetzt ja in Amerika sehen oder zumindest auch in Deutschland, das Grundproblem ist ja, dass um die 70er rum die US-Dollar vom Goldstandard abgekoppelt wurde und wir ja keine gedeckte Währung mehr haben. Und für mich ist Bitcoin da jetzt eben eine neue Alternative. Ich meine, man könnte auch wieder zum Goldstandard zurückgehen. Wage ich zu bezweifeln, aber Bitcoin ist jetzt sozusagen nochmal eine noch krassere, härtere Währung als Gold und daher schon extrem interessant. Und da liegt das Vertrauen eben nicht im Staat, sondern in der Technologie, wenn man so will. Also die Technologie ist das, was das Vertrauen gibt, dass diese Währung sich eventuell langfristig durchsetzen kann.
Genau, das ist, glaube ich, die These derer, die in Bitcoin investieren. Ich kann nur sagen, ich kenne jemanden, der ganz am Anfang Bitcoin gekauft und hat leider diesen Schlüssel verloren. Und wäre jetzt recht vermögend. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie viel Bitcoins, aber der ärgert sich immer fürchterlich. Und dann muss ich immer schmunzeln.
Ja, also genau, die Frage, die ich eigentlich habe, ist, siehst du nicht auch, dass wir eigentlich wieder eine gedeckte Währung bräuchten?
Nein, das sehe ich nicht. Da bin ich tatsächlich eher dabei. Also ich habe eine hohe Meinung zum Thema Bundesbank etc. Also ich glaube, das ist die Nationalbanken, die haben eine hohe Verantwortung. Und natürlich zusammen mit der Politik. Und du hattest ganz am Anfang auch mal dieses große Paket, das die Politik jetzt vor sich hat mit den 2x500 Milliarden genannt. Da bin ich, also ich bin schon jemand, der Meinung ist, man kann sich verschulden, aber man muss eben dann in die richtigen Dinge investieren. So ähnlich wie ich kann auch als Privatperson mich verschulden, Kredit aufnehmen und ein Haus kaufen, wenn ich glaube, das Thema Lage etc., ich kaufe damit etwas, was auf Dauer eine Wertsteigerung macht und ich kann natürlich mir dann auch leisten, den Kredit zurückzuzahlen. Und wenn jetzt diese 500 Milliarden jeweils mit idealerweise auch mit privatem Geld zusammen investiert werden und wir daraus was weiß ich, Innovation, Bildung, am Ende höhere Steuereinnahmen und all diese Dinge generieren, dann kann sich das lohnen. Und insofern glaube ich nicht, dass man so eine Währung braucht, sondern ich glaube, man braucht einen Währungshüter und man braucht eine Politik, die diese Dinge berücksichtigt. Und dann ist das Vertrauen in den Markt auch da und auch in die Währung. Und das passt auch zu der Frage, wird der US-Dollar eine Reservewährung bleiben? Das wird sicher nicht bleiben, wenn wir jetzt nur noch Politiker an der Spitze der USA sehen, à la Trump, wenn er denn so chaotisch weitermacht, wie er jetzt begonnen hat. Ja. Weil dann natürlich, wenn die Politik nicht mehr vorhersagbar ist, wenn es so negative Auswirkungen auf den Handel hat, wenn unklar ist, wie mit Verschuldung umgegangen wird, dann gehen die Zinsen und der Wert der Währung und alles läuft dann in eine Richtung, die einfach so eine Vertrauenskrise darstellen und damit auch eine große Vertrauenskrise für die Währung dann letztlich sind, ja. Auf Dauer. Ja. Und deswegen ist der Dollar jetzt auch schwach.
Ja. Ja. Kann man ja schon die ersten Reaktionen beobachten, dass das alles in Euro rüber schwappt.
Schauen wir mal, was der Franken macht. Das wird spannend. Ja. Ja. Ja, mit großen Herausforderungen. Ja.
Danke für die Ausführungen. Dann zwei Fragen haben wir noch. Eine Standardabschlussfrage, aber eine Frage noch davor. Und zwar, welchen Rat würdest du denn jetzt der jungen Generation mitgeben, die ja auch in der aktuellen Politik nicht so wirklich gut wegkommt, die heute beginnt, beruflich Verantwortung zu übernehmen und so weiter. Was würdest du in dieser Welt voller Verunsicherung dieser jungen Generation mitgeben?
Also ich glaube tatsächlich eben im eigenen, also es gab immer Herausforderungen. Also ich bin in der Zeit aufgewachsen mit der Ölkrise und dann gab es irgendwann mal einen Sommer, wo man nicht gießen durfte. Und es gab ja da auch schon, es gab den Kalten Krieg, es gab die Anschläge der RAF, es gab wirklich vieles, was einem Sorgen gemacht hat. Und insofern, jede Generation hat ihre Herausforderungen. Und ich glaube schon, das Gute ist, dass der Mensch üblicherweise, also kommt auch in der neuen Jugendstudie jetzt, die Bertelsmann gemacht hat, die Bertelsmann Stiftung, da sagen ja ganz viele junge Menschen, sie sind eigentlich sie sind negativ, was insgesamt die Lage betrifft, aber für sich selber schätzen 80% eigentlich die Lage positiv ein, ja. Und genau diese 80% sagen, aber die Weltlage, die wird schwierig, aber für mich selber ist ganz gut. Und das ist, glaube ich, das Gute, was in den Genen der Menschen liegt, dass sie eigentlich positiv denken, eigentlich für sich immer glauben, sie können was packen, sie können was verändern. Und das soll die nächste Generation unbedingt auch tun und soll auch der Zeit wieder ihren Stempel aufdrücken. Und ich glaube, also, wir brauchen einen Umgang mit dem Thema, dass wir eben leider nicht in eine Welt voller Frieden kommen werden, weil es wahrscheinlich auch in den menschlichen Genen liegt, dass irgendeiner immer Zoff macht und dass das teilweise erhebliche, also Zoff ist dann ein Wort, was ich nicht ironisch verstanden will, sondern also immer die Ambition hat, Krieg zu führen etc. Und insofern, glaube ich, muss man sich über Verteidigungsfähigkeit Gedanken machen. Das wird ein Thema sein für die nächste Generation. Da können wir nicht abwarten, dass das andere für uns tun. Aber ich glaube, es gibt so viel Positives, was vor uns liegt. Also diese nachhaltige Transformation sollte nicht aus den Augen kommen. Da kann sowas wie KI auch eine ganze Menge mit beitragen. Und es gibt auch einfach viele Chancen und die anpacken. Und vor allem eben, man muss nicht Trump verändern, aber man kann im eigenen Umfeld viel verändern, was am Ende dann auch große Auswirkungen haben kann, wenn das viele Menschen tun. Und da nicht verzagen, sondern anpacken.
Ja, schön.
Zum Abschluss, gibt es denn eine Frage, die du gedacht hast, dass wir die dich fragen, aber wir haben sie gar nicht gefragt?
Ihr habt überhaupt nicht nach meinen Aufsichtsratsmandaten gefragt.
Möchtest du sie erzählen?
Dann wird ganz oft gefragt, wie man denn ein Aufsichtsratsmandat bekommt. Und möchte ich sie, nein, damit hätte ich gerechnet, aber ja. Im Grunde genommen ist es, glaube ich, so, wenn man Verantwortung übernommen hat und selbst auch schon an Aufsichtsräte berichtet hat, dann gibt es immer mal irgendeine Person, die sagt, können Sie sich vorstellen, bei uns im Aufsichtsrat mitzuarbeiten? Und so fängt das Ganze dann an. Und da ist auch das große Netzwerk hilfreich und auch hilfreich, wenn man einfach bewiesen hat, dass man irgendwo Verantwortung übernimmt, dann passt man in aller Regel auch ganz gut in einen Aufsichtsrat. Und das macht mir unheimlich viel Spaß, diese Arbeit, weil es eben eine Veränderung gegeben hat hin von so einem sehr formalen Arbeiten im Aufsichtsrat zu einer echten Teamarbeit von Menschen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und Prägungen. Und das ist wirklich richtig toll in, also Aufsicht und Rat. Und da sieht man schon, dass man Impulse setzen kann. Ganz unterschiedlicher Art. Und insofern macht mir das so viel Freude.
Okay, dankeschön.
Wir hatten so ein breites Spektrum an den verschiedensten Fragen, deswegen müssen wir vielleicht eventuell einfach nochmal ein zweites Gespräch führen und dann gehen wir konkret auf, wie man Beirat wird und was man da eigentlich so macht.
Ja. Sehr gerne.
Ja. Vielen lieben Dank für deine Zeit und die spannenden Einblicke. Du hast dich auch bereit erklärt, ein Gewinnspiel mitzumachen und du hast ja mehrere Bücher geschrieben, aber wahrscheinlich wäre ja dein letztes Buch hier prädestiniert. Und dann würden wir einfach sagen, jeder, der zu dem passenden LinkedIn-Post hier drunter kommentiert, und ihr werdet es auch nochmal schriftlich bekommen, darf sich hier qualifizieren und dann bekommt ihr, wird verlost und jemand von euch bekommt dann ein Buch geschenkt. Genau.
Alles Money oder was? Ein Kinder- und Erwachsenenbuch für Finanzbildung. Und da war tatsächlich das Ziel, diese Geldthemen mal so darzustellen, dass die Spaß machen. Dass man entweder selber mal einfach reinlesen kann oder dass Kinder reinlesen können oder Großeltern ihren Kindern was vorlesen können oder Eltern ihren Kindern, wie auch immer. Und ich bin super gespannt auf Feedback zu dem Buch, weil irgendwann wird es eine zweite Auflage geben und dann wird gerne eingearbeitet, was da noch fehlt.
Also für mich ist so ein Buch immer ein Expertenbuch, weil der wahre Experte muss es erklären können, dass es auch ein Kind versteht.
Genau, das war die große Herausforderung, die super viel Spaß gemacht hat. Vielen Dank euch.
Wunderbar.
Das war ein tolles Gespräch.
Dankeschön. Dankeschön. Dann wünschen wir dir ganz viel Freude bei deinen weiteren Aufsichtsratmandaten und eventuell freuen wir uns dann auch auf ein weiteres Gespräch. Und alles okay. Gute dir.
Danke. Euch auch.
Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das war der Podcast Wir müssen reden. Wenn du Fragen oder Feedback hast, melde dich gerne bei uns. Du erreichst uns auf LinkedIn über unsere Webseite wir-müssen-reden.net oder einfach per Mail an podcast@wir-müssen-reden.net.